Willkommen bei Fearless News, heute mit den Themen. Die haben doch was machen lassen. Nvidia führt KI-Gesichtsfilter ein. Akku raus, pusten, weiterzocken. Switch 2 EU-Version. Die eierlegende Wollmilchsau. Crimson Desert Dilemma. Mein Warenkorb hat jetzt Stimmungsschwankungen. Sony mit dynamischen Preisen.
Herzlich willkommen zu den News im April. An meiner Seite habe ich heute Hase.
April, ich meine hallo.
Und Johnny.
Was heißt April rückwärts?
Libra.
Libra? Ja, Libra. Hallo.
Entschuldigung. Libra.
Ihr merkt schon, 1. April und ist trotzdem kein Witz. Heute gibt es News und wir haben einiges vorbereitet. Ich habe mich schon den ganzen Tag drauf gefreut, heute aufzunehmen, weil wir doch einige schöne Topics haben. Aber Jungs, zuallererst interessiert mich natürlich, was habt ihr zuletzt gezockt?
Wer es gesehen hat, hat Glück gehabt, denn ich habe Resident Evil Requiem gestreamt, zweimal. Also wer zweimal nicht gesehen hat, hat zweimal Schande verdient. und genau, am Tag der News-Folge morgen werden wir zu Ende streamen. Also werden wir den letzten Part streamen. Ist auch das letzte Game, was ich gezockt habe, also sonst habe ich auch nichts gezockt, aber ja, wir kommen auch, glaube ich, gleich nochmal zu dem Game und dann können wir noch ein bisschen darüber quatschen.
Ja, genau, damit es nochmal ganz klar ist, 2.4. am Donnerstag, grünen Donnerstag, streamen wir nochmal, wahrscheinlich bringen wir es dann auch endlich zu Ende. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, habt ihr jetzt nochmal die Chance, schnell auf YouTube zu gehen, die aktuellen, das Gameplay gibt es dort auch zu sehen, könnt ihr gerne nochmal nachholen und dann morgen sehen wir uns im Stream, würde ich sagen.
Alle guten Dinge sind drei. Ihr habt die dritte Chance, das jetzt mal zu erleben. Ich freue mich auch schon drauf.
Ja.
Was ich zuletzt gezockt habe, haben wir auch schon mal ausgiebig drüber gesprochen. Wird heute kein großes Thema sein. Monster Hunter Stories 3. Mhm. Und ich bin sehr begeistert. Wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel geworden.
Ja, geil. Was ich auch gespielt habe, nur ganz kurz auf dem Handy tatsächlich, weil ich es gesehen habe, dass es im Apple Store irgendwie kostenlos gab, so eine Testversion war, Ball X Pit.
Habe ich dir das nicht sogar gesagt?
Ja, haben wir letztens im Podcast drüber gesprochen. Rico, mich holt's nicht ab. Sorry.
Dich holt's nicht ab?
Nee, hat mir nicht so viel Bock gemacht. Vielleicht lag es auch an der Steuerung, vielleicht ist es mit Controller irgendwie geiler oder am PC. Aber so über Touchscreen, den Appeal konnte ich verstehen, aber es hat mir einfach gameplay-technisch irgendwie nicht so zugesagt.
Ja, kann ich verstehen. Ist halt so ein Indie-Roguelike, Roguelite-Spiel. Ich fand den Gedanken dahinter richtig, richtig schön. Mir hat es Spaß gemacht, aber auch nur irgendwie so, lass es 5 bis 10 Stunden sein, dann war ich mit dem Ding auch durch und habe mich anderen Dingen zugewandt.
Ja.
Und die Dinge, denen ich mich zugewandt habe, die habe ich tatsächlich rausgesucht, weil wir bringen die Rubrik wieder zurück nach langer Zeit, die Releases. Wir schauen uns an, was ist so rausgekommen und was wird auch im kommenden Monat oder in diesem Monat noch rauskommen und wie die Erwartungen dazu zum einen gelaufen sind, aber auch der Hype vielleicht schon geschürt ist für das, was jetzt rauskommt. Und ich fange einfach mal mit dem ersten Spiel an, das rausgekommen ist am 5.3. und zwar Pokémon Pokopia für die Switch 2. Ein Spiel, das underrated rausgekommen ist, sage ich mal so. Der Hype war nicht so hoch, danach aber doch einiges an Hype geschürt hat. Habt ihr davon was mitbekommen?
Ich habe ganz viele Leute und ganz viele Posts und auf Social Media übelst viel gesehen, dass sie das Spiel übelst abfeiern. Also, dass das richtig geil abgehen soll, super viel Bock machen soll. Man soll es aber auch selbst gespielt haben, um es zu checken irgendwie so. Also, ich habe es selbst noch nicht gemacht. Mhm. Sieht erstmal interessant aus, aber anscheinend ist der Hype real.
Auf jeden Fall. Tatsächlich ist der Hype so real, dass das Spiel eine Wertung auf Metacritic von 89 von der Presse bekommen hat, Alter, und von den Usern eine 8,5. Das ist das bestbewerteste Pokémon-Spiel aller Zeit, zusammen mit Pokémon Y.
Wow.
Und das als Spin-off.
Krass.
Was ist das für ein Spiel? Also das Spiel, grob gesagt, ist ein, wie hieß es noch, ein Animal Crossing so ein bisschen mit Dragon Quest Builders gemischt und hat dann noch ein paar Lifecycle-Elemente drin, wie Hunger, Tag-Nacht-Zyklus, du musst dafür sorgen, dass die Leute alles zufrieden sind und so weiter. Und es ist doch einiges Knackiges mit dabei. Ich habe selber noch nicht gespielt, aber dadurch, dass es so gehypt wird, ist es bei mir gerade auf der Liste ganz weit oben. Das ist das nächste Spiel, das ich zocken werde nach Monster Hunter Stories.
Nice.
Also wenn ihr Bock auf sowas habt, ein Pokémon-Spin-Off mal zu zocken, das extrem gut angekommen ist, mal ein schönes Pokémon-Spiel, dann schaut euch das auf jeden Fall mal an. Das Spiel, das danach rauskam, am 13.03., habe ich gerade schon genannt, Monster Hunter Stories 3, von Capcom, auf Multiplattform rausgekommen, hat eine 86er-Wertung bekommen und 8,3 von den Usern. Und dem kann ich zustimmen. Kurz und knapp, wir haben ja schon häufig drüber gesprochen, meine Kritik dazu, extrem geil, hat alle Schwächen rausgeholt, abgesehen von einer Thematik, das Spiel ist ein bisschen kompliziert, ein bisschen sehr kompliziert für Einsteiger und hat ein Menüproblem meiner Meinung nach. Mhm. Also das Crafting und alles, was dazugehört, Menüführung, ist hoch undurchsichtig, kann man so sagen, macht teilweise keinen Sinn und das müssen die patchen und dann ist das Spiel geil.
Nice. Menüprobleme haben die doch in jedem Monster Hunter. Also es gibt kein Monster Hunter, wo die nicht wirklich ein perfektes Menü, also oder ein gutes Menü gebaut haben. Also
das ist kein Bug, das ist ein Feature.
So ja, nämlich. Ja. Wo es aber definitiv auch Feature ist, beziehungsweise schon integriert im Spiel ist. Und zwar am 19.03. kam Crimson Desert raus. Und das hat auch ein Problem mit Menüs. Und zwar gibt es quasi nur eine Bag. Du hast nur ein Inventar, wo alle Sachen abgelegt werden, völlig quasi unsortiert.
Haben Sie das Witcher-Problem, das Witcher-3-Problem mit dem Menü?
Ja.
Das ist ein Feature.
Es gibt wohl die Möglichkeit, dir das irgendwie besser anzuzeigen, was welche Kategorie ist, aber du hast nicht so quasi verschiedene Tabs, wo du sagst, du hast Waffen, du hast Heil-Items, was auch immer, Quest-Items. Ja, das ist eins der vielen Probleme, die Crimson Desert anscheinend mit sich bringt. Die Metacritic sind hier 74 bis 78, je nach Version. Und der User-Score liegt bei 8,7, was erstmal gar nicht so schlecht wirkt. Mhm. Problematisch ist bei dem Spiel wohl einfach, dass es sehr, sehr viel will, so wie wir auch im Vorgang oft gesagt haben, aber vieles eben nicht so gut hinkriegt. Ne? Das fängt bei der Story an, die irgendwie sehr, sehr schwach ist, wo nicht so wirklich viel Impact ist, nicht so wirklich dass du dich nicht so wirklich interpretierst, selbst mit dem Hauptcharakter oder andere NPCs jetzt nicht so einen geilen Start damit drin haben. Ja. Und geht dann rüber zu verschiedenen Gameplay-Entscheidungen, die halt irgendwie so ein bisschen quatschig sind. Ne? Auch so das ganz grundsätzliche Steuerung soll sehr, sehr schwierig zu erlernen sein, weil das schon ein bisschen irgendwie anders belegt ist als so die klassischen RPGs.
Lass uns auf die Thematik doch ein bisschen später zukommen, weil das tatsächlich einer der Haupttopics ist, die wir heute haben. Crimson Desert, ein Spiel, wie du schon sagst, das jetzt rausgekommen ist, das die Community in zwei Lager gespalten hat. Das kann man durchaus so nennen. Und dazu habe ich ein bisschen was East zusammengeführt.
Coast oder West Coast.
Ja, so kann man sagen. Und dann schauen wir uns das Ganze in Ruhe an. Aber vollkommen richtig, hattest du den User Score genannt oder den Metacritic Score?
Ja.
Dann haben wir das schon mal. Das waren die großen Titel, die jetzt rausgekommen sind. Und wir haben noch drei Titel zusammengeführt, die jetzt demnächst rauskommen werden. Das ganz Interessante ist, was jetzt am 8.4. kommt, also in einer Woche, wenn ihr die Folge hört, ist Pokémon Champions für die Switch und von Nintendo natürlich. Ein Spiel von Pokémon ebenfalls, das einen ganz interessanten Ansatz hat. Es gibt nämlich bei den Pokémon-Hauptreihen immer dieses große Dilemma. Pokémon möchte für alle sein, auch besonders für Kinder sein. Und es gibt eine große Fanbase, die seit Jahren dabei ist, die aber Hardcore spielen möchte. Die möchten gefordert werden, das soll interessant sein, die möchten PvP spielen, so wie ich das auch ganz viel gemacht habe. Und genau für diese Leute kommt dieses Spiel raus, ich meine sogar kostenfrei raus, worin man nur PvP spielen kann. Und das soll dann die Möglichkeit geben, wie damals in Pokémon Stadium, das ist die ganz große Anlehnung, dass man dort den Fokus auf PvP setzt, um die Hauptteile ein bisschen casual-mäßiger anzusetzen. Ich denke nicht, dass es für die breite Masse dann auch wirklich bei den Hauptreihen so sein wird. Die werden das immer noch fordern wollen, aber die Leute, die richtig Bock haben auf PvP, die auf vielen anderen Online-Plattformen jetzt schon spielen. Das gibt es auch im Browser. Viele ja, Third-Party-Versionen, wo man nur PvP spielt, die holen die damit ab. Es gibt auch ein, wie nennt sie das nochmal, ein Battle Pass-System und alles, was dazu gehört. Und ich bin gespannt, wie es sein wird.
Es ist aber wirklich, es gibt keine News, wo wir nicht sagen, es ist ein neues Pokémon rausgekommen. Mhm. Wie viele Pokémon gibt es? Guck dir, alleine, wir haben jetzt eine News-Folge, die geht, wir gucken uns Spiele von 2 Monaten an, wir haben 2 Pokémon-Spiele. Aber was kommt als nächstes? Call of Pokémon, Bordermons, Dark Pokémon Souls, ich weiß es nicht.
Du hast es versucht. Du hast es versucht, Hase.
Es kommt aber kein Hauptteil dieses Jahr raus und das ist schon was ganz Besonderes. Dass das, dass dieser Rhythmus gebrochen wird mit Winds and Waves, dass er jetzt nächstes Jahr kommt, so wie ich verstanden habe, total interessant.
Aber das ist ja auch tatsächlich, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, Winds and Waves ist mal ein Pokémon-Teil, der mich persönlich irgendwie tatsächlich ansatzmäßig abholt. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich das zocken werde. Mal sehen, ich weiß noch nicht.
Bis man dann sieht, wie die Technik wirklich läuft, also gar nicht läuft.
Ja, genau.
Genau. Was ebenfalls rauskommt im April ist am 17.04., am Geburtstag von meinem Papa, Pragmata, Multiplattform von Capcom und da haben wir auch schon drüber gesprochen, ein Spiel, das Vor- und Nachteile hat, einen interessanten Ansatz hat mit dieser Thematik, mit dem Hacking parallel. Wir werden sehen, wie es in der breiten Masse ankommt. Ich fand's okay.
Ja.
Ich denke, es wird auch vom Score später okay sein.
Bin gespannt.
Wo ich extrem gehypt drauf bin und ich bin mega, mega gehypt. Das wird mein Spiel sein für April und ich glaube auch für Sommerloch. Und zwar am 30.04. kommt Saros raus. Nur für die PS5 von Hausmark und das sind die Macher von Returnal. Returnal habe ich damals bekommen, beziehungsweise mir geholt, als ich die PS5 bekommen habe. Ein Bullet-Hell-Shooter Roguelite ist es nicht, was extrem hart war, was mega fordernd war. Ich weiß noch, dass ein Freund von uns, André, das extrem geil fand. Und in diesem Teil, da gibt es schon einige Presse-Reviews, sagt die Presse komplett in einer Stimme, das hat alle Probleme, die man bei Returnal hatte, verbessert. Bezüglich der Story weiß man noch nicht. Das Spiel gibt dir eine zweite Chance. Du kannst dich einmal wiederbeleben. Die Kämpfe sind trotzdem fordernd. Es fühlt sich geil an. Die Bosse machen Spaß. Und ich freue mich drauf. Ich hoffe, ich werde es auch irgendwann mal packen, das durchzuspielen.
Die haben ja mit Returnal schon echt ein gutes Ding abgeliefert mit den späteren Updates, die es gab. Ich weiß gar nicht, ob es auch DLCs direkt gab. Habe ich gerade so nicht im Kopf. Aber das Spiel ist ja dann noch ein gutes Stückchen besser geworden. Aus den ganzen Sachen, wenn sie das mitnehmen in den nächsten Teil jetzt Saros und da ein geiles Ding raushauen, ich glaube, das kann nur Hammer werden, weil die waren schon auf einem sehr, sehr hohen Level. Dementsprechend, ich bin auch hyped. Ich habe richtig Bock.
Ja, ich bin ehrlich gespannt. Ich habe sehr hohe Erwartungen. Ich hoffe, auch wenn es ein nischiges Spiel ist, was nicht für jedermann ist, besonders dieses Bullet Hell, was sehr fordernd ist, dass es gute Wertungen bekommt, dass es auch am Ende des Jahres dann bei den Top-Spielen stehen wird. Ich habe hohe, hohe Erwartungen. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Wir kommen jetzt an dieser Stelle, das waren die Releases, tatsächlich zu den Hauptthemen. Und Enttäuschung ist ein schöner Begriff, den wir hier zur Überleitung nutzen können. Und zwar möchte ich über Nvidia sprechen. Nvidia und DLSS 5.
Oh oh.
Der große, ja, das, was man heutzutage häufig nennt, ist KI-Slop. Diese Gesichtsfilter, diese KI-Animationen, die alle gleich aussehen, die so komisch einfach sich falsch anfühlen, falsch aussehen. Und genau das bietet Nvidia jetzt für Spiele an. Ihr habt über Resi gesprochen. Resi war der erste Vergleich, wo die das angewendet haben. Was macht DLSS 5? DLSS 5 legt einen KI-Filter, mehr oder weniger ganz banal gesagt, über schon fertige Modelle drüber, um die fotorealistisch darzustellen. Hört sich schön an, kann man sich wahrscheinlich auch für die nächsten Jahre einiges Schönes dabei vorstellen, nur sieht das extrem komisch aus. Es sieht extrem KI-Slop-mäßig aus und die Fanbase hat aufgeschrien. Und die haben gesagt, was ist das für eine Scheiße, das macht ja gar keinen Sinn, das sieht so schlecht aus. Spiele sind so schon jetzt vor der Modellierung von den Charakteren so realistisch, so realistisch, so schön geworden. Das gefällt uns so schon. Warum jetzt so einen komischen Filter drüber setzen? Mhm. Wie habt ihr das Ganze aufgenommen?
Boah, katastrophal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, das ganze Thema KI, super, super schwierig auch zu antizipieren, wo wir mal irgendwann sein werden. Es gibt jetzt super viele Neuerungen. Man kann sich über zahlreiche Dinge aufregen und jetzt dieses ganze DLSS 5. Ey, wenn ihr euch das mal angeguckt habt, wie du gesagt hast, Resident Evil waren die ersten Sachen, wo man es gesehen hat, jetzt bei Requiem. Und da siehst du zum Beispiel Grace. Die sieht einfach genauso aus, wie du dir so ein KI-generiertes Bild einer Frau aktuell vorstellst. Weißt du, was ich meine? So, du siehst es direkt, dass es KI-generiert ist, drüber gelegt wurde. Und dann stelle ich mir auch die Frage, es gibt aber Entwickler, die sich vorgestellt haben, der Charakter sieht so und so aus. Warum legt man da jetzt so einen komischen Filter drüber, der die komplette Essenz mehr oder weniger einfach kaputt macht? Warum?
Aus welchem Grund? Auch den Stil bricht.
Komplett, komplett. Und das checke ich halt nicht, weil ich verstehe, warum Nvidia das macht. So, die setzen sehr, sehr stark auf diese KI-Sache, auf den Trend. Müssen sie wahrscheinlich auch irgendwo machen. Das ist einfach ein Ding. Und wahrscheinlich wird es auch nicht der einzige Weg sein, womit wir dann irgendwann mal arbeiten werden, sondern es ist wahrscheinlich nur eine Option erstmal, ne? Aber ich habe Angst vor dem, was daraus wird, sage ich dir ganz ehrlich. Weil wenn ich schon nicht mehr ein Spiel reinschmeißen kann und es so genießen kann, wie der Entwickler sich das vorstellt, warum sollte ich es dann überhaupt noch spielen? Wisst ihr, was ich meine?
Ja, es ist tatsächlich so, dass viele Entwickler dann auch gesagt haben, ja, wozu brauchen wir überhaupt noch modellieren? Dann generieren wir alles direkt durch KI. Da hat der Chef von Nvidia aber direkt eingelenkt und gesagt, nein, ihr seid alle falsch. Das kam gar nicht gut an, als er das gesagt hat bei einer Pressekonferenz, dass alle das falsch verstanden haben, dass die Modelle immer noch erstellt werden müssen, immer noch programmiert werden müssen und dass man das einfach nur oben drauf setzen kann, um das fotorealistischer darzustellen. Und es soll wohl auch Regler geben, wo du anpassen kannst, wie extrem das dann wirklich aussieht. Ja, also Entwickler schießen zum größten Teil dagegen. Es gibt ein paar Stimmen, die sagen, hey, das kann eine schöne Chance sein, noch sieht es kacke aus, dass es aber vielleicht in 5 Jahren besser aussieht und wir dann bestimmte Funktionen wie zum Beispiel Raytracing, was extrem viel Leistung frisst, dadurch ersetzen können. Dass wir da eine Chance haben zu optimieren und dann auch bei dem RAM-Markt, den wir aktuell haben oder Grafikkartenmarkt, ein bisschen einzusparen.
Ich stelle mir aber auch die Frage gerade, sieht dann nicht für jeden das Spiel dann ein bisschen anders aus? Generiert der nicht quasi jedes Mal irgendwie neu oder sind die einmal vorgeneriert, definiert? Wie läuft das? Also spiele ich dann effektiv ein anderes Spiel auf dem PC als jetzt Hase zum Beispiel, wenn das reinschmeißt? Also von der Optik, wisst ihr, was ich meine?
Boah, keine Ahnung. Also je nachdem, wie du dann auf den Charakter guckst, weil der Filter generiert sich ja vom Winkel und so weiter dann wieder neu, oder?
Ja, ja, klar, aber ich sag mal, du wirst sehen, es wird zum Beispiel Grace sein, aber wird sie bei mir ein bisschen anders aussehen, weil da ein KI-Filter drüber liegt? Oder arbeitet der immer gleich? Also das sind Fragen, die ich mir so ein bisschen stelle.
Keine Ahnung.
Aber das ist halt, also sowas wie jetzt DLSS 5, ne? Ist ja eine Option, du musst es ja nicht nutzen. Das, was ich da sehe, ist genau das, was du meintest, solche Sachen wie Raytracing, Modellierung von sehr komplexen oder sehr detaillierten Figuren und sowas kann dadurch einfach erleichtert und verbessert werden. Ne? Und natürlich ist es jetzt gerade frisch. Es ist genauso wie jede KI. Die ersten Versuche waren einfach nicht gut. Aber guck dir mal an, wo die KI heutzutage gelandet ist. Ne? Wenn du dir die gängigen KI-Agents in den letzten 2 Jahren alleine anguckst, was da passiert ist. Und wenn sowas dann vernünftig weiterentwickelt wird, die KI da weiter draus lernt, dann ist es ja einfach nur eine Unterstützung. Und es ist ja nicht so, dass diese KI am Ende die kompletten Modelle modelliert. Ne? Es ist einfach nur eine zusätzliche Unterstützung, die am Ende Geld und Arbeit sparen kann.
Ich sehe das tatsächlich genauso wie du, Hase. Es sieht einfach jetzt noch sehr schrecklich aus, deswegen war der Aufschrei so groß. Aber ich denke auch, dass es technisch einige Unterstützung bringen kann, womit man nachher viel auf die Beine stellen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei Indie-Spielen groß irgendwie einen Mehrwert bringen kann, vielleicht, aber ich glaube eher nicht. Bei diesen AAA-Spielen, Quadruple-A-Spielen kann das aber durchaus eingesetzt werden.
Quintuple A. Ja, KI als Tool wird nicht mehr wegzudenken sein. Und das ist ja auch richtig so. Die sollen dir auch Arbeit wegnehmen und abnehmen, die abzunehmen ist und sinnig ist. Die sollen aber niemals die Kreativität einschränken oder aber ja, einfach deinen Workflow so kaputt machen, dass du dich nur noch auf KI verlässt. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre dann einfach schade.
Ja. Schreibt ihr uns gerne in die Kommentare, was ihr über dieses ganze Thema denkt. Uns ist das sehr wichtig, das zu wissen, weil wir auch wissen wollen, wie es in unserer Community aussieht mit dieser ganzen Thematik DLSS 5. Zum Thema KI habe ich noch eine andere Parallel-News, die ich hier mal so quer reinschieße. Und zwar hat AMD, die ja mit den ganzen Konsolenherstellern eng zusammenarbeiten, da ist ja meistens nicht Nvidia mit im Boot, angekündigt, dass die eine neue Technik auf den Markt bringen, die mit KI Zwischenbilder generiert, damit man mehr FPS hat, damit es alles flüssiger aussieht. Die gewieften PC-Spieler, bei denen klingeln vielleicht die Ohren. Nvidia hat das schon seit einigen Jahren. Ich weiß nicht mehr, wie die Technik heißt, aber die haben es jetzt zumindest von AMD auch angekündigt.
Ja.
Gut. An dieser Stelle kommen wir zum Thema, das Johnny schon mal gut angerissen hat, und zwar das Crimson Desert Dilemma. Crimson Desert kam raus, ist durchaus gut angekommen, ist ein solides Spiel für das, was es sein möchte, durchaus, ja. Aber hat doch irgendwie eine Grundenttäuschung mit in die Community mit reingeholt. Und ich frage mich, ist es wieder dieses komische Hype-Problem? Wurde das Spiel, das solide ist, das wirklich eine Daseinsberechtigung hat, das sehr geil ist für die Leute, die genau sowas spielen möchten, kaputt gehypt? Ein No Man's Sky war genauso dieselbe Problematik damals gewesen.
Das Game kam ja, also die ersten News davon kamen ja raus und man dachte sich so, was ist dieses Game, was will dieses Game, wo geht es hin? Dann kam das Spiel raus. Und ich sitze da immer noch und denke, was ist dieses Game, was will dieses Game, wo will dieses Spiel hin? Und ich glaube, hier, klar, es ist zwar auch wieder sehr gehypt, bei diesem Game ist es aber ein bisschen so, was ist es wirklich? Und das Spiel weiß, also das Game weiß, glaube ich, selber nicht, was es ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, hier die große Problematik. Ja, da, es war auch wieder extrem gehypt und hat dann vielleicht in einigen Sachen enttäuscht, wo Leute gedacht haben, boah, das passt jetzt nicht so zu unserem Hype-Train, aber ich bin immer noch extrem verwirrt, was ist dieses Spiel?
Du hast einen sehr guten Punkt angesprochen, Enrico, hyped bei einem Spiel, das grundsolide ist. Und das ist es, das muss man einfach sagen. Crimson Desert ist erstmal kein schlechtes Spiel. Aber aufgrund auch des Hypes und aufgrund der ganzen Thematik, ey, was ist es jetzt eigentlich, was können wir erwarten? Viele Leute, viele Gamer, die ganze Presse, alle schauen sich dieses Spiel an und jetzt ist es draußen. Und da macht sich einfach so eine gewisse Ernüchterung auch breit, weil es wurde irgendwie hochgelobt und es wurde gesagt, du kannst so vieles machen, du hast 500 verschiedene Arten und Weisen, wie du irgendwie von A nach B kommst, ob du jetzt auf einem Esel reitest, auf einem Pferd, auf einem Skateboard gefühlt, ob du fliegst, ob du schwimmst, ganz egal, du kannst alles in diesem Spiel machen. Aber alles funktioniert eben irgendwie nur so behelfsmäßig. Steuerung habe ich angesprochen, ist halt schwierig. Story ist schwierig. Da sind so ganz viele kleine Punkte, die dann einfach das Spielerlebnis einfach ein bisschen kaputt machen. Das heißt, du kannst dort wirklich nicht so ein Witcher 3 erwarten, welches jetzt eben vielleicht technisch nicht so solide war und vielleicht so ein paar Gameplay-UI-Geschichten hatte, die doof liefen. Aber das Kernspiel ein sehr, sehr starkes ist, ne? Das mit einer sehr starken Geschichte auftrumpft. Sidequests, wie oft haben wir das schon gesagt, dass die Sidequests in einem Witcher 3 einfach sind, als würdest du die Hauptgeschichte vorantreiben. Tut sie effektiv ja auch, ne? Also, da sind so viele Dinge drin, die das Game von der Thematik schon geil machen. Und das fehlt Crimson Desert einfach so ein bisschen. Es ist kein schlechtes Spiel. Wenn man Bock hat, wird man mit Sicherheit mit 100, 200, 300 Stunden, keine Ahnung, was Gameplay belohnt, die man dort reinbuttern kann, wenn man möchte, wenn man über diese ganzen Kleinigkeiten hinwegschaut. Ne? Wenn man sagt, ey, okay, es muss keine supergeile Story sein, ich laufe einfach gerne durch die Welt, die sehr, sehr geil aussieht, das muss man auch einfach sagen. Die Weitsicht, die du in dem Spiel hast, wenn du irgendwo oben stehst, mach das mal in anderen Spielen nach. So, ne?
Die Welt ist tatsächlich mit das Stärkste, was dieses Spiel hat, die auch einigermaßen ordentlich gefüllt wird. Wenn man über das Spiel spricht, spricht man immer über die Welt, die extrem geil gestaltet ist, die gut aussieht. Aber wie du auch schon gesagt hast, man spricht nicht über Story oder Mission und das ist das große Problem. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und es gibt tatsächlich interne Kritiker. Es gibt eine Seite, die nennt sich Blind, wo man sich registrieren und auch verifizieren muss, dass man aus der Gaming-Branche kommt, als Programmierer oder was auch immer. Und dort gab es mehrere Kritiker aus der internen Entwicklung aus Crimson Desert. Und die haben so ein bisschen erklärt, wie das bei denen ablief. Und zwar war es so, dass der Chefentwickler von denen, ich weiß nicht, woher dann wirklich der Auftrag kam, ob noch von weiter oben, aber der Chefentwickler kam dann zu dem Team und hat gesagt, hey, Tears of the Kingdom ist jetzt rausgekommen, die haben Himmelsinseln, wir brauchen jetzt auch Himmelsinseln. Aber niemand hat sich die Frage gestellt, warum hat denn Tears of the Kingdom eigentlich Himmelsinseln? Was hat das mit dem Spiel, mit dem Gameplay zu tun? Und so wurde es mit vielen, vielen, vielen Mechaniken gemacht, wo wir auch schon parallel anhand der Trailern gesagt haben, hey, die hauen jetzt diese ganzen Hype-Themen, die gerade kommen, einfach alle in dieses Spiel rein. Und das hat alles, diese Zahnräder haben niemals aneinander gegriffen. Und weil es so viele verschiedene Sachen waren, die einfach reingeschmissen worden sind, aus verschiedenen Teams reinprogrammiert worden sind, hat es dazu auch geführt, dass diese Steuerung so überladen war, weil man einfach nicht hinbekommen hat, die ganzen Funktionen, die es gibt, mit einem ganz einfachen Controller oder einer Tastatur oder was auch immer, sinnvoll zu belegen. Deswegen hast du dreifach, vierfach, fünffach Belegung von Tasten und so weiter.
Und da schließt sich der Kreis. Was will dieses Spiel sein? Es will irgendwie alles sein. Und da hat Jolly Gunn einen super guten Vergleich gemacht, Witcher 3.
Ja.
Das Spiel hatte Macken und Probleme am Anfang, aber es hatte einen Kern. Der Kern war die Story. Man wusste, was das Spiel sein will und sein soll, und das ist es gewesen.
Was hat eine DNA, ist das, ne?
Was ist das Kernspiel Crimson Desert? Was ist es? Es ist irgendwie ein bisschen von allem, und das ist das Problem.
Dazu muss man ja aber auch wissen, dass Crimson Desert ursprünglich geplant war als MMO. Ne? Das wurde ja irgendwann mal innerhalb der Entwicklung umgeswitcht, dass gesagt wurde, ey, warum auch immer, ganz genau weiß ich es jetzt auch nicht, aber es wird jetzt eben ein Solo-Play. Und das merkt man im Spiel natürlich schon ein bisschen an, weil es hat eine sehr, sehr große Welt, sehr, sehr viele verschiedene Elemente, auch wie gesagt, von den ganzen Gameplay-Sachen, Minigames, das heißt ja alle, du kannst so viel Quatsch machen, da sind teilweise irgendwie 2000 gefühlte verschiedene okay, du nimmst jetzt diesen Becher und stellst ihn hier ab, damit du irgendwie was machen kannst. Du musst irgendwie mit einem Besen Schornsteine fegen und so einen Scheiß. Also das ist so ganz, ganz, sorry, ganz, ganz viel drin, wo man sich vorstellen kann, okay, als MMO, irgendwie viele Leute laufen rum, machen ihre Krams, kleine Sidequests. Die Sidequests fühlen sich auch so MMO-mäßig an. Die haben keinen Belang, die sind einfach da, liefer hier irgendwas ab, töte irgendwie so und so, ne? Da hätte das irgendwie funktioniert, weil man so im MMO so etwas mehr verzeiht. Aber in einem Solo-Play-Game ist das halt irgendwie schwierig, ne? Und das hat einfach versucht, wirklich alles zu machen. Und es ist ja erstmal nicht schlecht, weil wenn du zum Beispiel von so einem fast ein Simulatorenspiel sprichst, wie zum Beispiel ein sag mal schnell.
Kingdom Come?
Schnell.
Red Dead? Red Dead Redemption 2, so heißt es, ne? Wo du ja auch so eine große Welt hast, wo sehr, sehr viel möglich ist, Detailreichtum, keine Ahnung was, du kannst ja eine Menge machen. Es ist ja fast schon eine Simulation. Dann ist es ja auch geil. Aber beschränk dich auf deine DNA, auf das, was du machen willst, versuche zu erklären, was du machen willst und mach es gut, ne? Und das fehlt dem Spiel absolut, meiner Meinung nach. Deswegen hätte ich daran jetzt nicht so wirklich viel Spaß. Aber ich würde niemanden absprechen, dass das Spiel geil ist, wenn sie Bock drauf haben, weil das Grundspiel ist da und es ist auch solide, ne?
Ja. Ein weiteres Problem, das hier genannt worden ist, also aufgrund der Art und Weise, wie das programmiert worden ist, die Story, die ja immer bemängelt wird, wurde in der letzten Entwicklungsphase erst gesetzt. Man wusste die ganze Zeit gar nicht, okay, was ist die Story? Die haben erstmal dieses ganze Gameplay zusammengewürfelt. Und das hat dazu geführt, dass Crimson Desert in Crimson Desert gar nicht richtig erwähnt wird. Also man weiß gar nicht, was dieses Crimson Desert eigentlich ist. Oder es wird nur am Rande erwähnt. Ja, die Missionen sind nicht gut gestaltet. Der Spielcharakter ist sehr still. Du gehst von A nach B und weißt nicht so richtig, warum. Es ist einfach dieses MMO-Prinzip, ein schlechtes MMO-Prinzip. Und das bauen die hier einfach auf. Noch so ein paar Notizen, die haben auch KI für ihre Entwicklung benutzt. Hier ähnlich wie auch ein Claire Obscure, um Platzhalter zu generieren, Bilder, intern Bilder, irgendwelche Plakate und so weiter. Die haben die nicht rausgenommen, bis es dann nachher aufgefallen ist und haben gesagt, jo, jetzt ersetzen wir die. Ob es gut ist, ob schlecht ist, kann jeder für sich selbst entscheiden. Was auch passiert ist zum Start, weil einfach dieser Hype so geschürt worden ist und dann nicht eingetroffen ist, ist die Aktie des Studios um ein Drittel gefallen. Kann man auch so und so sehen. Bei den Aktienkursen heutzutage, meine Meinung, glaube ich, dass viele den Hype mit Absicht schüren, um dann kurz vor Ende rauszugehen und dadurch stürzt dann halt die Aktie ab. Und die haben die Kuh gemolken. Also am Hype verdient, mehr oder weniger.
Ja, kann auch sein, ne?
Kann man bei Crimson Desert Kühe melken?
Wette. Ich meine ja. Ich wette.
Man kann alles machen.
Du kannst auf jeden Fall irgendwie auch Tiere, glaube ich, grundsätzlich reiten, aber auch einfangen oder sowas. Ja, da ist alles. Was du nicht kannst, ist, glaube ich, Kühe per Luftballon in die Luft dingsen und in deine Basis absetzen.
Das kann nur Metal Gear.
So nämlich.
Um es einmal heute zu nennen, Metal Gear.
Ja, also da haben sie sich nicht dran getraut. Da haben sie nicht dran getraut. Kein Metal Gear Filter. Da wissen die, das kann nur Metal Gear.
Ein Entwickler, okay, der auch die Kühe immer ordentlich gemolken hat und jetzt wahrscheinlich wieder wird, ist tatsächlich guter Nintendo. Dankeschön.
Stark.
Es ist nämlich so, dass wir in Europa eine eigene Switch 2 bekommen werden. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum? Es gibt nämlich ein Gesetz in der EU, das jetzt neu gekommen ist, das verlangt, dass 2027 alle technischen Geräte einen herausnehmbaren Akku bekommen müssen. Egal ob Handys, ob die Switch, ob auch die Controller oder Joy-Cons, auch von den PlayStation, Xbox-Konsolen, auch das Steam Deck, alles, was dann rauskommen wird, und ich denke, das wird auch unsere Handys dann betreffen, muss einen herausnehmbaren Akku haben. Und ich frage mich, ist das positiv für Verbraucher oder wird da dann wieder mit den Akkus ordentlich gemolken?
Erstmal sehe ich es aufgrund der ganzen Thematik, dass Geräte auch irgendwie entsorgt werden sollen und können mit Akkus, wenn die zu Hause rumliegen, dass die sich aufblähen, keine Ahnung was, verschiedene Thematiken. Ich finde es erstmal geil, dass Akkus wieder herausnehmbar sind, wie zu guten alten damaligen Zeiten. Wenn du so ein Handy in der Hand hattest, konntest du immer irgendwie die Backplate abnehmen und konntest deinen Akku rausnehmen, austauschen, wenn es schon mal ein bisschen hinüber war. Was ja auch ein Problem ist bei aktuellen Smartphones, ne? Wird ja immer wieder gesagt, Akku nach 2 Jahren im Arsch. Mittlerweile wissen wir, bei iOS wird das softwaremäßig quasi reingepatcht, wo gesagt wird, ja, wir machen da ein bisschen was, damit deine Akkulaufzeit theoretisch etwas besser ist, weil wir dein Handy drosseln, ne? Das sind ja so Problematiken. Ich finde es erstmal gut, ehrlich gesagt. Also ich sehe da erstmal noch keine Problematiken, es sei denn, die Akkus werden separat fucking teuer sein.
Das ist die Frage, ne?
Also ich meine, der Hintergrund ist ja nicht, dass Nintendo das gesagt hat, sondern da ja das EU-Gesetz rauskommt, ne? Und dieses EU-Gesetz ist ja dafür da, um ja genau diese Problematik, die Johnny gerade erklärt hat, einfach mal ein bisschen entgegenzuwirken, ne? Weil wenn man so guckt, wie viel Kohle nehmen die Händler ein für solche Akkutauschen und sowas alles, ne? Also wenn du dann dein Handy da einschicken musst, wie teuer das einfach ist, weil die wissen, ey, die Leute haben Schiss, weil der Akku so tief verbaut ist und die verbauen die da auch extra so krass, dass da keiner einfach so drankommt, die selber auszutauschen, dass dann ja daraus ein richtiger Markt generiert wurde, ne? Und daher finde ich das eigentlich ganz cool, dass es in diese Richtung geht, weil du dann auch die Möglichkeit hast, es muss ja nicht nur von Nintendo ein Akku dort dann auf den Markt kommen, sondern vielleicht ein günstiger Akku von irgendeinem Drittanbieter. Ne? Und meistens hast du dann auch die Möglichkeit, diese Akkus durch stärkere Akkus zu ersetzen, ne? Die dann ein bisschen mehr Leistung haben.
Ich wette, dass Nintendo dann deine Konsole sperren wird, wenn du das machst.
Dann sperre ich Nintendo.
Ihr seid jetzt gesperrt.
Es ist interessant, dass Nintendo gesagt hat, diese Konsole wird es aber nur für Europa geben. Rein kostentechnisch würde ich mir jetzt denken, hey, dann machen die Switch 2 einfach generell für alle so. Aber nein, das ist exklusiv für Europa. Ich kann mir auch vorstellen, dass dann mit den Akkus und so weiter auch Hacking oder Homebrew-mäßig so ein bisschen Schabernack betrieben werden kann. Finde ich total interessant.
Vielleicht liest einer eine Autobatterie an die Switch 2 an und ist die Switch 2 schneller.
Ja, schneller vor allem.
Ich stelle mir gerade so ein bisschen die Frage, wie ist es denn so produktentwicklungstechnisch, designtechnisch, ne? Bestimmt ist das ein bisschen nervig, dass man jetzt ein bisschen umdenken muss, ein bisschen anders bauen muss. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum Handys demnächst wieder ein bisschen dicker werden oder sowas, weil die aktiv einfach so bauen müssen, dass du da rankommst, dass du das austauschen kannst ohne Probleme, ne? Dass einfach der ganze Aufbau nochmal anders ist. Das heißt, ich kann mir vielleicht vorstellen, dass wir aufgrund dieser Entscheidung technisch einen kleinen Rückschritt machen. So, das kann ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich bin einfach nicht drin. Aber ich glaube, der grundsätzliche Weg ist erstmal nicht schlecht, weil die Problematiken, die wir aktuell damit dann dementsprechend haben, können ein bisschen beseitigt werden. Es ist ein bisschen Awareness da. Vielleicht ist jetzt Europa Vorreiter. Vielleicht ist das in 2, 3, 4, 5, 6 Jahren bei allen so, ne? Worldwide, wer weiß. Und wenn Nintendo cool ist und sagt, ey, wir checken das Problem und setzen es direkt schon in allen Ländern um, dann wären sie auch sowas wie ein Vorreiter. Ich glaube nicht, weil es ist wahrscheinlich effizienter und einfacher zu sagen, das kommt jetzt eben nur für den europäischen Markt. Aber ja, dann fahren sie auch wieder so zweigleisig, ne? Ist auch, ja, ist noch interessant.
Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Ich denke, das wird in den nächsten Jahren ein großes Thema sein, wo sich in der Tech-Branche einfach viel, viel ändern wird für die ganzen Designs, wie Johnny schon gesagt hat. Vielleicht werden die Handys wieder dicker. Ja, wieder schwerer, ja. Wer weiß.
Und wenn ihr schon dabei seid, dann guckt bei uns auf den Fearless Markt, denn da haben wir schon die ersten Switch 2 Akkus mit unserem Fearless Logo.
Das wär's. Gut, Preise sind auch jetzt in der nächsten Topic ein wichtiges Thema, und zwar hat Sony was ganz Interessantes ausprobiert. Das schon relativ unterm Radar seit 3 Monaten, und zwar sind das dynamische Preise. Was bedeutet das? Und zwar ist es so, dass Sony von Person zu Person im PS Store andere Preise anbietet. Je nachdem, wie viel man wirklich im Store kauft. Wir werden jetzt natürlich im ersten Zug denken, hey, ich kaufe mir viele Spiele online, digital, dann wird alles für mich günstiger. Nein, das ist es gar nicht.
Nee, nicht.
Wenn du wenig kaufst, dann geben die dir teilweise günstigere Angebote von bis zu, ich habe gehört, bis zu 15 Euro Unterschied soll es dort geben, um dich zu verleiten, mal wieder was zu kaufen. Und wenn du häufig was kaufst, kriegst du diese günstigeren Preise nicht. Ich bin da sehr kritisch gegenüber.
Ich finde, das ist extrem kritisch, überhaupt unterschiedliche User unterschiedliche Preise anzubieten. Also wir sind ja hier nicht auf einem türkischen Bazar, wo wer besser handeln kann, der kriegt den besten und günstigsten Chai, ne? Und also das ist ja schon, finde ich, weiß ich nicht, dynamische Preise, das ist, macht keinen Sinn.
Es ist krass, es ist wirklich krass. Ich kann auch mir noch nicht so wirklich einen Reim draus machen, aber es ist so, Mann, warum werden wir immer versucht, ausgenommen zu werden? So, warum gibt es nicht einen Preis und fertig? Was soll denn der Scheiß jetzt? Ich weiß nicht mal, ob das rechtlich alles ohne Probleme durchläuft.
Doch,
dir damit gar kein. Ist das rechtlich alles easy?
Ich habe einen Artikel dazu gelesen. Ich weiß nicht mehr, welches Beispiel genannt worden ist. Es gibt das aber im Alltag auch. Und es ist rechtlich in Ordnung, solange die ausweisen, dass das dynamische Preise sind. Und sobald das passiert ist, passt es.
Aha, weil zum Beispiel als Beispiel, ich komme ja aus dem Lebensmitteleinzelhandel, ja. Wenn wir jetzt irgendwie ein Angebot fahren, whatever, ein Preis für einen Artikel, 30% reduziert, dann muss dieses Angebot auch für jeden gelten. Ich kann niemandem sagen, nee, du kriegst es aber nur für 20% weniger. Weißt du, wie ich meine? Das wäre rechtlich einfach falsch. Da kommt irgendwie die Aufsichtsbehörde und sagt, Digga, was ist denn da los? Und da gibt es erstmal schöne Strafen. So, du darfst nicht Leute ausschließen, so quasi aus anderen Preisen.
Ich habe gerade gelesen, ich habe eine KI gefragt. Es ist tatsächlich bei Flügen und Reisen so, generell auch bei Hotels und Unterkünften. Und alles, was so mit Events zu tun hat und was jeder von uns hat, ist Strom. Strom, Gas, Energie generell, alles, was dazu gehört, sind immer dynamische Preise. Die sind auch so ausgewiesen. Online-Shopping hat das generell ganz, ganz viel, ja.
Aber ach, gut, krass. Da wenn man das ja vergleicht, also du hast Vergleichsmöglichkeiten, ne? Du kannst jetzt sagen, okay, ich hole meinen Flug direkt bei der Fluggesellschaft oder hole das auf irgendeiner so einer Vergleichsplattform oder Gas oder Strom oder so, da hast du ja immer die Möglichkeit, auszuweichen. Aber das funktioniert hier ja nicht. Du hast ja einen Anbieter auf dem Markt, der für die PlayStation Dinge verkauft. Und du hast ja dann nicht die Möglichkeit, woanders dieses Spiel zu kaufen.
Genau diesbezüglich gibt es aktuell auch viele Klagen. Auch eine Topic, die ich nachher nochmal nennen werde. Alleine Valve wurde jetzt im letzten Monat, glaube ich, 3-mal von 3 verschiedenen Ländern verklagt. Genau aufgrund solcher Thematiken.
2 Ländern und Nintendo bestimmt. Die verklagen alles.
Ja. Würde ich gar nicht so ausschließen. Besonders nicht in diesem Jahr.
Ist euch eigentlich bewusst, dass wir niemals mit irgendwelchen großen Leuten Kooperation machen werden, wie Sony, Nintendo, Ubisoft, wen auch immer, weil wir auf alle scheißen auch so ein bisschen? Aber zumindest haben wir eine ehrliche, klare Meinung hier.
Es sei denn, man bezahlt
uns Geld. Ich scheiße ja nicht auf die. Ich mag ja Sony.
Ja, Sony hat aber auch Praktiken, das ist echt. Allein schon, ich habe letztens so ein Bild gesehen, ne? Mal so zwischendrin reingeschmissen. Letztens so ein Bild gesehen. PlayStation 1 Release. Neupreis, keine Ahnung, 299 Euro, Dollar, whatever. Nach einem Jahr 100 Euro weniger, 100 Dollar weniger. PlayStation 2, selbes Thema, 100 Euro weniger. PlayStation 3, selbes Thema, 100 Euro weniger. Jetzt guckt euch mal die Preise der PlayStation 5 an. Die sind teilweise um 100, 150 Euro gestiegen seit Release. Was geht ab? Was geht ab, Mann? In welcher Welt leben wir?
Aber was man da natürlich auch sagen muss, jetzt, wenn man sich die Technik und die Hardware anguckt, ne, dass sich die Preise auf dem Markt einfach extrem gewandelt haben. Ne?
Klar.
Wir hatten auch eine Zeit lang, wo du so einen Top-Rechner für knapp 1.000 Euro gekriegt hast, da kommst du ja niemals mehr hin. Ne? Wenn du dir schon die ganzen RAM-Preise und sowas anguckst, irgendwo ist es ja auch verständlich, dass das hochgegangen ist. Ne? Auch die Inflation ist ja sehr hoch. Also das kann man schon ein bisschen nachvollziehen.
Ich kann es nachvollziehen, ich check's ja auch, aber ich finde es so crazy einfach.
Du hast gerade gesagt, viele Hersteller haben schon angehoben und jetzt hat Sony es auch offiziell gemacht. Die Konsolen werden alle 100 Euro teurer und die PS5 Pro 150 Euro, offiziell jetzt. Wenn ihr noch eine haben wollt, dann überlegt euch jetzt noch schnell eine zu holen. Die werden nicht mehr günstiger, die werden nur teurer. Wo Sony ihre Strategie, ja, das hatten wir in der letzten Folge schon gehabt, angekündigt hat, auf dem PC werden nur noch Live-Service-Games oder Multiplayer sowas kommen. Alle Singleplayer-Spiele werden dort nicht mehr kommen. Das hat man jetzt bei den ersten Spielen gemerkt. Die kamen ja immer zeitverzögert, meistens ein Jahr später raus auf dem PC. Und hier hatten wir von Ghost of Yotei tatsächlich schon eine fast fertige Version, einen fast fertigen Port gehabt, der eingestampft worden ist. Hat man jetzt von internen mitbekommen. Und Saros, das Spiel, worüber wir gerade gesprochen haben, der Returnal-Nachfolger, wird jetzt offiziell auch nicht mehr für PC kommen. Finde ich schade bei so einem Bullet-Hell-Shooter. Der Grund dafür ist, Sony hat mal so ein bisschen Zahlen spielen lassen, diese Ports, die nachher rauskommen, die ja auch einiges an Geld kosten, bringen weniger als 7% der Umsätze von einem Spiel mit sich. Und es lohnt sich einfach für die nicht mehr.
Das ist auch schade einfach.
Ja, finde ich auch. Aber es ist, wie es ist. Ne? Die PS-Ports auf dem PC waren nie wirklich sehr gut, besonders nicht bei Singleplayern. Wir werden sehen, wohin die Reise geht. Man überlegt ja sowieso ständig, woher die jetzt noch mehr Geld bekommen können, weil mit Preisen der Spiele anheben ist irgendwann nicht mehr möglich. Und darüber hat sich auch Microsoft Gedanken gemacht. Das ist nämlich das letzte Hauptthema, das wir heute haben. Und zwar hat Microsoft darüber nachgedacht, ob die nicht im Game Pass Werbung mit einspielen sollen. Und die Quote, die dort im Raum geschwirrt ist, ist pro Stunde Gameplay 5 Minuten Werbung. Das ist nur eine Idee bis jetzt.
Wo wollen die denn noch Werbung einbauen? Also du hast ja heutzutage überall Werbung. Bald komme ich zur Arbeit und habe 5 Minuten pro Stunde Arbeit Werbung. Also wo kommt ihr denn hin, ey? Jeder macht gerade Werbung. Du kriegst in jeder scheiß Plattform kriegst du ein günstigeres Abo, wo Werbung kommt. Mann, du bezahlst doch schon Kohle dafür. Dann nimm doch die Werbung daraus.
Ja. Das finde ich ist das echt Allerschlimmste, dass das überall Einzug gefunden hat. Ne? Dass du überall diese, okay, leicht reduzierte oder mittlerweile Standardversion, die du damals so bekommen hast, jetzt gibt es eine Premium-Variante, wo du eben keine Werbung mehr bekommst. Du hast es ja bei Netflix gibt es das, bei Amazon gibt es das, ich kenne das von meiner Freundin RTL Plus, ist das genau dieselbe Scheiße.
Ja, deine Freundin.
Das ist eine Katastrophe. Ja, gut, ich gucke auch ein bisschen, was soll ich sagen. Aber das ist echt eine Katastrophe, ey. Es ist eine absolute Katastrophe.
Ja, das stört mich auch, diese Werbung, die dann kommt, obwohl wir das Abo haben. Das fuckt mich immer ab.
Du zahlst doch schon dafür, ne? Und ich verstehe auch, ich check ja, warum es gemacht wird. Das ist ja vollkommen klar und auch allgemein Abo-Services. Aber wo sind die guten alten Zeiten hin, wo du für etwas gezahlt hast und du hast es? Punkt.
Du hast ja nicht mal deine Nintendo-Konsole. Du hast ja auch nur die Lizenz dafür.
Oder Software oder irgendwelche Dienstleistungen. Ne? Mittlerweile hast du alles nur noch im Abo. Kauf dir mal irgendwie eine Software einfach nur für du hast es und gib ihm.
Sehe ich genauso, Johnny. Und im selben Zug, Streaming haben wir gerade drüber gesprochen. Microsoft in Bezug auf den Game Pass und auch Netflix sind gerade im Austausch, ob die beiden sich nicht verbinden sollen, um dann querbeet Werbung zu machen, um verbundene Abos darzustellen, was auch immer, Fusion zu machen. Da bin ich sehr gespannt, was das sein wird. Wenn ich dadurch Geld sparen kann, ist es positiv. Wenn ich da noch mehr mit Werbung zugebombt werde, finde ich das eher negativ.
Vielleicht da hier ein Punkt oder mal ein Tipp, ein Hinweis an die Politik.
Oh.
Wieso spielen die keine Werbung an Tankstellen, während du tankst, um die Spritpreise zu reduzieren? Das wäre aber was.
Hase.
Also, ne?
Hase for President.
Wenn was ist, Hase for President wählt mich. Döner wieder 3,50 und Werbung während der Spritpreise. Während des Tanken und so, dein Leben ist wieder wundervoll.
Also sprich die wichtigen Dinge an.
Stellt euch mal
vor. Der Mann, der sich traut.
Ihr tankt, ihr guckt auf die Anzeige und währenddessen kommt eine Werbung. Und dann läuft die Werbung so lange, dass ihr vergesst, wie viel ihr eigentlich tankt. Und dann habt ihr mehr getankt. Das ist auch für die Tankstelle eigentlich besser.
Ja, es hat nur Vorteile. Das sind nur Vorteile. Und dafür ist aber günstige Spritpreise, weil du ja durch Werbung generieren die ja auch Geld.
Krass. Was auch krass ist, ist tatsächlich, dass Xbox deren nächste Konsole so ein bisschen angeteased hat, die Project Helix heißt. Und Helix, ja, ihr kennt ja diese Form, hoffentlich. Es ist offiziell, die neue Xbox-Konsole wird PC-Spiele abspielen können. Die wird wohl auch den Steam Store bei sich mit drin haben und dann so eine Hybrid-Konsole sein, wie wir es uns auch von der Steam Machine erwarten oder erhoffen, um dann so ein kleiner Heim-PC zu sein. Wann sie kommt, wie sie aussehen wird und so weiter, wissen wir nicht. Aber ich denke, damit hat Microsoft oder Xbox explizit schon einen wichtigen Schritt gemacht, weil deren Verkaufszahlen von den Konsolen so eingeschlafen sind, die sind wirklich sehr, 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 sehr gering.
Also da kann ja wirklich ein geiles Ding draus werden, ne? Gerade jemand, der einen Rechner und eine Xbox hat und wenn du dann switchen kannst, ne? Jetzt zocke ich auf dem Rechner und dann auf der Xbox weiter. Das ist ja schon eine richtig geile Idee. Ne? Das hat ja richtig Potenzial.
Ja.
Aber wir wissen, dass die Steam Machine kommt. Und kann die Xbox da mithalten? Also ist das dann vielleicht sogar selber jetzt ein Schuss ins Knie? Weil ich glaube, da alleine diese Vielfalt, die mit der Steam Machine kommt, mit den ganzen Gadgets, die dazukommen und so, kann die Xbox das selbst auch schaffen, was dann mit der Steam Machine kommen soll? Also es ist so ein... Oder ist es jetzt eher so, die verlieren den Kampf gegen die PlayStation und werden den Kampf gegen die Steam Machine verlieren?
Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die sich ein bisschen zurückziehen aus diesem Exclusive-Konsolenmarkt und sowas. Was ja eigentlich schon immer so der Gedanke, den wir immer gepflegt haben, es wird irgendwann mal nicht mehr Konsolen in der Art geben, sondern du wirst es streamen oder whatever, du wirst nur noch deine Anbieter haben, ob es jetzt Microsoft Store ist, Xbox Store, Sony, whatever. Aber ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass sie den langen Atem, den sie jetzt eigentlich über Jahrzehnte gefühlt schon an den Tag legen konnten, dass das langsam nicht mehr so funktioniert. Wir alle wissen, dass sie die Konsolen mit Minus verkaufen. Mhm. Also nicht nur Microsoft, sondern alle grundsätzlich. Wenn du das dann mit den Spielen nicht mehr rausholen kannst, dann müssen die sich jetzt einfach was überlegen. Und ich habe das Gefühl, dass sie sich so ein bisschen vielleicht tatsächlich dadurch herunterwirtschaften. So, wer weiß das schon. Einfach so ein Gefühl. Muss überhaupt nicht stimmen. Ich habe gar keinen Plan.
Ja.
Aber, ja.
Bei der Steam Machine ist ja auch noch nicht klar, wann sie jetzt wirklich kommt. Die sollte eigentlich dieses Quartal schon gekommen sein. Die haben die ja verschoben. Und das Datum, das jetzt angekündigt worden ist, ist nur noch 2026 und keine nähere Eingrenzung. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie auf nächstes Jahr verschoben wird, wegen den RAM-Preisen und den ganzen anderen Komponenten, die natürlich da sind.
Ja.
Gut, das waren die Haupttopics für heute. Und jetzt kommen wir natürlich zu meiner Lieblingskategorie, dem News-Quickie. Ich erkläre nochmal die Regeln. Ich lese kurze Topics vor. Die Jungs geben Daumen nach oben, Daumen nach unten, großen Zeh nach oben, großen Zeh nach unten. Wir haben alle schon gesehen und gerochen. Und ich lege einfach mal mit der ersten krassen Topic vor. Capcom hat tatsächlich aus Versehen Inzest in Street Fighter 6 gebracht.
What the fuck? Aus Versehen?
Ja.
Das ist nicht aus Versehen auf meine Schwester gefallen. Was ist denn das?
Lasst mich erklären. Die haben einen neuen Charakter rausgebracht. Der heißt Alex. Und die haben diese Arcade-Story, die es ja mal gibt. Es gibt eine Arcade-Spielmodi mit so ein bisschen Story-Modus. Und den haben die ein bisschen verkackt. Und das hat dazu geführt, dass er seine Stiefschwester geheiratet hat. Und um dieses Problem zu lösen, haben die dann interveniert und gesagt, nein, das ist nicht seine Stiefschwester, das ist seine Cousine zweiten Grades.
Das macht sich besser. Das macht sich wirklich nicht besser.
Wie hat man das verkackt? Also, hä?
Ja. Es ist krass.
Aber wie?
Vielleicht war also, das ganz Marketing-Stunt, ich habe keine Ahnung.
Daumen nach oben, weil irgendwie finde ich das witzig.
Also ganz ehrlich, Daumen nach oben.
Sofort Street Fighter 6 bestellt.
Sofort Street Fighter 6.
Ja gut, zweiten Grad, das ist ja erstmal erlaubt, ne?
Ja, so, das haben die auch gesagt, so. Deswegen haben die es so verbessert.
Das haben die auch gesagt.
Aber Stiefschwester, die sind doch gar nicht verwandt. Dann ist ja. Doch, Cousine ist doch viel mehr verwandt.
Die haben ein Problem gesehen, das es nicht gab und daraus ein Problem gemacht.
Ich finde, das ist... Capcom. Ja. So ist wahrscheinlich auch Devil May Cry entstanden.
Ja gut, aber Stiefschwester finde ich jetzt auch problematisch. Tut mir leid, bei aller Liebe.
Help
auch wenn
step,
das
bro.
Rein rechtlich gesehen alles cool ist, aber nee.
Warum war es überhaupt jemand aus der Familie? Wieso haben die nicht gesagt, keine Nachbarin oder so?
Ich habe keine Ahnung,
wo die Arcade-Story geht. Stiefschwester ist nicht cool, lass uns lieber die Cousine nehmen. What the fuck?
Also von mir auch dafür einen Daumen nach oben, dass man das so verkacken kann. Das ist einfach marketingtechnisch genial gewesen. Ich glaube, alle wollten den Charakter haben.
Ich stelle mir die Sitzung vor, die da hatten. Ne? So sitzen da so die Chefs und hier und Storywriter und so. Leute, der hat hier die Schwester geheiratet. Da sagt der eine einfach so, dann nehmen wir doch die Cousine zweiten Gardes. Du bist jetzt Geschäftsführer.
Ja gut, ich schließe mich euch an, gibt auch einen Daumen hoch von mir.
Die nächste Topic ist tatsächlich ein Leak. Ein Leak von einem bekannten Leaker, der schon sehr oft mit sehr vielen Veranstaltungen, Spielen und so weiter richtig gelegen hat. Und zwar von Nate the Hate. Und der hat jetzt geleakt, dass tatsächlich ein Star Fox-Spiel für die Nintendo-Konsolen kommen wird. Und es wird ein Remake von Ocarina of Time kommen. Oh mein Gott. Daumen nach oben, richtig, richtig geil, in schöner Grafik, vielleicht in dieser Grafik, wo jetzt die ganzen anderen Remakes rausgekommen sind, in diesem glänzenden Knetstil, sag ich mal, das wäre geil.
Glänzender Knetstil.
Ja, wie hieß es, Link to the Past oder was war das?
Link Between Worlds wurde ja so gemacht, in dem Stil ein bisschen, dann gab es Link's Awakening,
ja, den genau, Link's Awakening.
Am meisten.
Und The Legend of Link.
Wisdoms of Echoes, Echoes of Wisdoms, irgendwie so, ne? The Legend of Link, dass du es immer noch durchziehst, finde ich gut.
Ja.
Aber ich bin gespannt, also Ocarina of Time ist immer noch ein All-Time-Favorite-Game, ne? Also wenn da wirklich ein richtig geiles Remake kommt, schön ja, aufbereitet mit einer geilen neue Tempel oder so, das wird so, ey, das wäre League of Legends wäre das.
Ich steige auf den Tisch, wenn es nur ein Port wird, dann raste ich aus.
Legend of League. Die Leaks sagen ja auch, dass das 2026 zumindest für Zelda soweit sein soll. Digga, ich steige auf sämtliche Tische. Ocarina of Time ist einfach das beste Solo-Playing-Game, das ich jemals gespielt habe. Punkt. Es ist so ein geiles Game. Wenn das jetzt irgendwie geil neu rauskommt. Und ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, wir sind alle so ein bisschen über die Zeit hinaus, wo ein Remake einfach nur eine schöne Aufhübschung ist, sondern sie müssen ein bisschen mehr machen, glaube ich, hoffe ich, möchte ich persönlich. Das heißt, so wie Hase sagt, neue Tempel, neue Gebiete, neues Gameplay, so zu einem Teil. Behalte die Essenz bei, gib mir einen neuen Grafikstil, 3D-Bewegung, wie es heute üblich ist, ja. Gib mir all das und ich bin und Nintendo, you have my soul, so ungefähr. Also dann, mehr brauche ich nicht. Mehr brauche ich nicht. Und das bedeutet wiederum, denk das mal ganz kurz weiter, das bedeutet wiederum, dass wir vielleicht irgendwann mal ein Remake von Majora's Mask auch bekommen können. Ui. Und dann, Alter, dann steige ich auf sämtliche Dächer. Dann ist vorbei mit mir. Dann ist vorbei.
Weil, aber da freue ich
so
mich schon drauf.
So wie Ocarina of Time für mich das beste Game so an sich ist, liegt aber Majora's Mask für mich persönlich noch viel, viel mehr am Herzen. Mhm. Das heißt, darauf freue ich mich noch ein geiles Stückchen mehr. Und Star Fox kommt auch, das ist geil. Hab ich Bock.
Ja. Stimmt, das hat irgendwie untergehen lassen.
Aber wir werden sehen, wie gut auch es das, wirklich ja. wird, ob das wirklich ein vollwertiges Remake wird. Ich hoffe ja. Um bei Nintendo zu bleiben, Nintendo verklagt tatsächlich die USA. Ah, ich hab mich dabei selber verschluckt. Wieso? Und zwar verklagen die wegen diesen Zöllen, die Trump ja rausgebracht hat. Da hat sich ja herausgestellt, dass die nicht rechtens waren. Und dann hat Nintendo sich gesagt, mit den Anwälten, die haben, hey, wir haben die Konsolen dort verschieben müssen, den Release verschieben müssen, wegen den Zöllen. Dann mussten die Spieler viel mehr dafür bezahlen, wegen den Zöllen. Die haben wir natürlich auf die Spieler abgewälzt. Und das klagen wir uns wieder ein. Dieses Geld, diese Zölle, die zu viel bezahlt worden sind, die wollen wir haben. Und ihr würdet jetzt denken, das geht dann an die Spieler zurück. Nein, Nintendo will das selber behalten. Das, was ihr mehr bezahlt habt, das behalten die.
Okay, pass auf. In Ordnung. Finde ich es ein großer Win, weil wenn Nintendo mit der Macht, die sie nun mal hat und mit den Anwälten, die sie nun mal haben, gegen jemanden wie die USA antreten können. Also wenn es jemand kann, dann Nintendo. Ja. Und da finde ich Big Win, finde ich gut. Da würde ich sagen, kann jeder von uns ein bisschen mehr an den Zöllen zahlen, um Nintendo bei diesem vernünftigen Kampf zu unterstützen, in meinen Augen. Finde ich gut.
Dazu mehrere Punkte. Also erstmal hat Nintendo es ja öfters versucht, Leute anzuklagen und hat verloren. Also können die es ja nicht. Zweitens finde ich das witzig, dass was für komische Sachen Nintendo mittlerweile macht. Also die denken sich ja was aus und machen dann so ein großes, dummes Ding. Die machen so komische Sachen, die könnten direkt auch Präsident von Amerika werden. Ich bin ziemlich gespannt, was dabei rauskommt, wenn die jetzt USA verklagen. Und ob die das Geld dann vielleicht nutzen, um noch mehr Werbung zu schalten.
An Tankstellen.
An Tankstellen. Genau. Ich frage mich immer, ob es Nintendo wirklich so schlecht heutzutage in dieser Zeit gibt, dass die so damit dieser Klagenkeule rumschwingen müssen.
Ich glaube einfach, deren Anwalt ist ein richtig guter Marketing-Typ, der einfach gut Werbung machen kann. Den verklagen wir und den verklagen wir. Nintendo, du hast recht.
Wie?
Du kriegst
gleichzeitig
meine Cousine zu einem Garten.
Wenn du den Finger aber immer schnell am Klage-Button hast, dann haben die Leute auch potenziell erstmal mehr Schiss vor dir. Ne? Also die wollen ja auch einfach sich selbst, ihre IPs und ihr Geld beschützen. Und ist irgendwo okay, aber manchmal auch übertrieben. Hier finde ich es geil. Hier finde ich es einfach geil. Ich weiß auch nicht.
Es ist auch natürlich Klagen auf hohem Niveau. Ne? Und wenn die dann die Marketingkeule schwingen wollen und sich dann Frage stellen, in dieser Fearless-News-Folge gibt es keinen Nintendo-Topic, dann wird die nächste Klage rausgeholt. Ein Thema, das positiv, aber auch negativ ist, ich weiß gar nicht, wie ich es so sehen soll. Für mich persönlich ist es tatsächlich doch ein bisschen positiv, aber makaber. Epic Games entlässt 1000 Mitarbeiter, weil Fortnite sich nicht mehr so richtig rentiert. Im selben Zug machen die aber eine Koop mit The Rock, der bestbezahlteste Schauspieler in ganz Hollywood ist, der auch eine Klausel in Fortnite, nicht in Fortnite, der generell eine Klausel in Filmen drin hat, dass er nicht verlieren darf. Also er darf niemals eine Szene im Film haben, wo er verliert. Ich frage mich, wie die das in Fortnite darstellen wollen. Und Epic Games hat ja auch schon 2023 über 800 Mitarbeiter dort gekündigt. Der Trend für Fortnite ist gerade nicht so gut. Von mir einen Daumen nach unten für die Mitarbeiter.
Ja, sowieso immer. Ach, ich weiß nicht, irgendwann habe ich das Gefühl, muss Battle Royale aber auch so ein bisschen sich ausdünnen. Ne? Also irgendwann ist auch gut. War ja ein gut Run. Kann man ja nicht anders sagen.
Ja, wie viele Jahre hat Fortnite sich jetzt gehalten? Ne? Also, die haben ja alles mitgemacht, alles an Marketing, alles. Die haben es ja ausgequetscht bis zum allerletzten Tropfen. Und irgendwann ist ja auch Schluss, Ende, Gelände.
Das erfolgreichste Spiel aller Zeiten. Die haben einen Jahresumsatz von, ich habe gehört, um die 8 Milliarden. Das ist mehr, Alter, als GTA 6 überhaupt in der Produktion kostet.
Das ist schon krass, Mann. Das ist ja schon fast eine Tankladung heutzutage. Aber die machen es richtig. Also vielleicht sollten, okay, Epic macht es ja jetzt nicht extra, aber vielleicht sollten die gehen, bevor Nintendo die verklagt.
Hase, Frage an dich. Und zwar die nächste Topic bezieht sich wieder auf Resi. Und zwar ist jetzt offiziell angekündigt, dass ein DLC kommen wird. Und gegebenenfalls mit einem Mercenary-Modus. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Sagt ihr es mir.
Gut. Gut. Also bis jetzt, ich habe die Mercenary-Modus jetzt nicht so krass gespielt. Dass, aber es war immer ganz cool, geil, wenn man das Game schon durch hatte. Dann nochmal, also was ist dieser Modus? Du musst so Zombie-Waves so gesehen killen. Ne? Du hast da Maps, die extra aufgebaut sind wie Teile der Story, also dass du da bestimmte Punkte aus der Story, aus dem Gameplay hast. Und da kommen dann verschiedenste Zombies und du hast eine Anzahl von Zombies, die du in einer bestimmten Zeit töten musst und kannst dadurch Sachen freischalten und so.
Mm, cool, das ist sehr cool.
Genau, finde ich ganz cool. Gab es bis jetzt eigentlich seit dem vierten Teil, glaube ich, fast in jedem?
Mhm. Ich meine auch.
Ja, ich bin gespannt. Also erstmal natürlich jetzt das Game durchballern, gucken, wie der Rest der Story noch ist. Und bis jetzt ist es einfach ein genial geiles Game. Und mit dem DLC finde ich geil, dass sie so schnell eins nachliefern mit dem Modus. Ich glaube, storytechnisch soll in dem DLC ja auch noch was kommen, dass es da ein bisschen weitergeht oder irgendwie eine Parallelstory noch dazu kommt. Mega, also das nenne ich mal Content-Lieferung.
Ja, mehr Resi ist gut, Daumen hoch.
Vor mir auch ein fetter Daumen nach oben. Ich habe es gerade schon einmal kurz angeteased, Valve wurde im letzten Monat dreimal verklagt und das von verschiedenen Ländern. Und das Hauptthema dazu war jedes Mal deren Marketplace, dieser Echtgeld-Marketplace, den die haben. Der Begriff, der hier im Raum schwirrt, ist Glücksspiel. Warum Glücksspiel? Ich erkläre es mal mit einem einfachen Vergleich. Wenn ihr Booster kauft, ja, also Pokémon-Karten oder ähnliches, dann kauft ihr die und dann habt ihr die Karten. Ja, die haben einen kleinen Geldwert, schön und gut, aber mehr ist es nicht. Wenn ihr in einem Spiel Lootboxen kauft und diese dann im Marketplace wieder verkauft, ist das eine Geldmechanik, die extrem stark an Glücksspiel angelehnt ist. Und viele Länder sehen das kritisch und deswegen hat Valve da so ein bisschen zu kämpfen. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Großbritannien ist dort mit dabei. Die USA sind tatsächlich auch mit dabei, das habe ich gelesen. Und noch ein drittes Land, aber das fällt mir gerade nicht ein.
Nintendo.
Ja, also was Glücksspiel angeht, bin ich sowieso sehr kritisch und auch mit den Lootboxen von mir einen Daumen nach oben, dass es so ist.
Ja, finde ich auch so.
Im selben Zug, auch in Bezug auf die Lootboxen, ein schöner Schritt nach vorne, meiner Meinung nach. Peggy, kennt ihr ja wahrscheinlich, die Alterseinstufung. Und Peggy hat jetzt eingeführt, dass egal in welchem Spiel eine Lootbox-Mechanik drin ist, dass es entweder PEGI 16 oder 18 sein wird. Also kann es sein, dass das nächste FIFA oder FC Sport oder Club, wie es auch immer heißt, PEGI 18 sein kann. Finde ich gut. Finde ich sehr gut.
Ja. Das könnte genau diese ganze Lootbox-Überflutung in Games einfach mal reduzieren. Also gerade auch so Spiele wie FIFA. Das heißt auch, glaube ich, jetzt wieder FIFA, ne? Haben die nicht wieder die Rechte bekommen?
Ja, die haben die nicht bekommen. Das hat jetzt ein anderes Studio.
Oder so. Und wenn du dort hast du ja auch eine große Community, einfach die unter 18 ist, ne? Und auch unter 16. Weil es ist halt ein Spiel, wo du schön auf der Couch mal mit deinem Kumpel zocken kannst. Und wenn die das überspielen dürfen, da verlierst du ja einen Haufen an Spielern.
Ja, dürfen und effektiv spielen sind natürlich auch noch zwei unterschiedliche Sachen. Ne? Ein Aufkleber auf dem Spiel ändert jetzt erstmal nicht zwangsläufig fast daran, ob jetzt ein 12-Jähriger vor der Konsole sitzt. Aber ist das ein richtiger und wichtiger Schritt in die Richtung? Ne? Ich meine, du musst so ein bisschen dann mehr auf die Verantwortung der Eltern pochen dementsprechend, die dann das zugänglich machen oder auch allgemein an der Ladenkasse dementsprechend. Dort gibt es dann ja auch wieder eine weitere Barriere, die durchkreuzt werden muss erstmal. Alles erstmal richtig. Und sobald irgendwann mal wirklich vielleicht so eine Altersverifizierung großartig kommt in solchen Spielen, ne, wie wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt haben, in Deutschland wird ja irgendwann mal der E-Ausweis da sein. Vielleicht wird der dann dafür genutzt, um auch tatsächlich Zugang zu solchen Spielen zu bekommen. Wenn das dann so ist, dann ist ein wichtiger Schritt auch getan, in meinen Augen.
Ne? Ja. schöner Punkt, den du angesprochen hast, genau da bin ich voll bei dir. Die Eltern, die dort in der Verantwortung stehen, die vielleicht nicht so mit drin sind, wie wir es dann sind, gedanklich auch bei dieser Glücksspielmechanik, bei den Spielen, die das mal sehen können, die dann diesen Aha-Moment haben, oh, FSK oder PEGI 16, PEGI 18.
Ja.
An der Ladentheke, wo dann die Hürde da ist, auch mit den ganzen Online-Shops, wo du dich verifizieren musst, wo der Postbote nachguckt, Ausweis und so weiter, diese Hürden, die da sind, um die Kinder zu schützen. Hey, wenn jemand 18 oder 16, 18 oder was auch immer da nachher stehen wird, ist und da spielt, ist es immer noch die eigene Verantwortung, aber die Kinder da erstmal von wegzuhalten. Ja. Finde ich wichtig. Unabhängig von FIFA. FIFA ist jetzt bei Netflix mit dabei, die haben sich das gekauft.
Ah, krass.
Wenn ich mich nicht täusche, aber es müsste so sein. Die nächste Topic. Steam zeigt Zahlen. Und das sind positive Zahlen, meiner Meinung nach. Es ist ja nämlich der Spruch, der so ein bisschen im Raum schwirrt, hey, wir werden überladen mit Spielen, kleinen Entwicklern ist es so schwer, da wirklich Fuß zu fassen. Ja, eigentlich nicht so. Es kam im letzten Jahr 5.800 Spiele raus, die über 100.000 Dollar eingebracht haben. Ja, die Zahl an Spielen, die rauskommen, ist noch viel, viel höher. Aber wenn 5.800 Spieleentwickler, das sind nicht immer Indie-Entwickler, 100.000 damit verdient haben. Ich habe noch so eine schöne Reaction gesehen zu einem Tower-Defense-Entwickler, der da Jahre reingesteckt hat, 2 Jahre, ein ganz schönes Roguelike-Spiel geworden ist, der damit, glaube ich, 200.000 gemacht hat. Der hat geweint vor Freude, der hat sich so extrem gefreut, würde ich auch machen. Finde ich, ist ein schönes Zeichen nach außen, dass auch ihr als Entwickler, als Modder oder was auch immer Fuß in dieser Branche fassen könnt. Von mir einen Daumen nach oben dafür.
Ich glaube, auch gerade jetzt die Zeit, ne, so Indie-Games und so Nischen-Games werden immer beliebter. Und du hast halt auch immer einfacher, an solche Spiele zu kommen oder solche Games auch zu publishen. Und wenn dann jetzt, dann, wenn ihr sowas habt, nutzt es. Zeigt, dass ihr Bock drauf habt, zeigt, dass ihr eure Liebe da reinsteckt und bringt das Ding online, ne? Weil auch die kleinsten und Games, wo man selbst vielleicht denkt, ah, das ist halt nichts Besonderes, kann was Riesengroßes werden.
Schöne Message von dir, Hase, sehe ich auch so. Problematisch ist heutzutage einfach die Sichtbarkeit, ne? So wie du sagst, Enrico, es wird aber, der Markt wird ja trotzdem geschwemmt ohne Ende. Ne? Es kommt ja gefühlt tagtäglich so viel Krams raus. Ein großer Teil davon ist Bullshit aus der Hölle. Aber ich finde, wenn gute Games da sind und sich beweisen, gutes Gameplay haben, eine schöne Idee haben, ich habe das Gefühl, dass die immer irgendwo ein bisschen ankommen werden und auch das Potenzial haben, dementsprechend dann größer zu sein. Ja, und ich meine auch, dass Steam ja auch andauernd ganz krass, vor allem Steam, dagegen angeht, alle möglichen komischen KI-Games und keine Ahnung was, was da jetzt irgendwie großartig den Markt schwemmt, auch rauszusortieren. Nur, dass das auch mal gesagt wird, die Sichtbarkeit von Spielen ist natürlich aber auch schwierig heutzutage, eine Werbung und keine Ahnung was.
Da hat Steam aber eine geile Mechanik, das habe ich im selben Zug nämlich gelesen. Es gibt bei Steam so einen Daily-Rotation und dort kommen viele dieser kleinen Spiele rein und man sieht an deren Zahlen, wenn die in dieser Rotation drinne sind, dass deren Zahlen extrem hochschießen auf einmal. Ist natürlich nur ein einzelner Peak, aber damit machst du halt auf dich aufmerksam und ich finde es cool, dass Steam sowas macht und schon immer auch gemacht hat.
Ja.
Spielst du eigentlich noch Pokémon Go, Johnny?
Nee, gar nicht mehr. Seit Pokémon Pocket rausgekommen ist, was ich immer noch tagtäglich spiele, Pokémon Go gar nicht mehr. Aber das war auch damals immer so für eine Woche oder zwei irgendwie so, ne?
Wusstest du, dass Pokémon Go eins der größten Kartierungsprojekte der Welt ist?
Ja, ich habe das auch vor ein paar Tagen nochmal die News großartig. Also ob es jetzt stimmt oder nicht, ich habe das nicht nachverfolgt, wo jetzt die News herkommt und was da jetzt wirklich wahr dran ist, aber das kannst du mir jetzt vielleicht sagen.
Und zwar ist es so, dass in Pokémon Go eine Funktion drin ist, wo man dann Gebäude oder ähnliches scannen kann. Bringt die dann irgendwelche Vorteile, Items oder was auch immer. Und diese Daten werden dafür genutzt, um für Lieferdrohnen und ähnliche Gerätschaften eine Karte zu erstellen, weil in sehr hochbevölkerten Bereichen ist es manchmal problematisch mit Hochhäusern und ähnliches. Die sehen natürlich die Karte, okay, da sind Gebäude, ja, nein, aber sehen nicht, wie hoch die sind oder wie die generell von der Form aussehen. Und diese Daten werden dafür genutzt und das soll wohl sehr gut laufen. Das ist nicht so, dass es einfach unbewusst von dir diese Daten gescannt werden. Du wirst darauf hingewiesen und das machst du freiwillig, das kannst du jederzeit abschalten. Finde ich ganz interessant, weil der All-Time-Player-Peak bei Pokémon Go immer noch bei 100 Millionen Spielern liegt.
Krass, Alter.
Verrückt.
Aus dem letzten oder vorletzten Jahr ist die Zahl.
Das ist verrückt.
Von mir einen Daumen nach oben. Können die gerne machen. Teamarbeit, toll, ein anderer macht's. Da machen es die Spieler, ne? Kartierungsprojekt. kann man sehen, wie man möchte.
Ja.
Wo wir auch eine feste Meinung haben, und das weiß ich ganz genau, weil wir viel, viel Zeit in diesem Spiel verbracht haben, ist Tarkov. Und Nikita hat schon wieder seine Community gespalten. Wortwörtlich gespalten. Wusstet ihr, dass es verschiedene Lobbys in Tarkov jetzt gibt? PvE und PvP-Lobbys?
Ja, aber schon länger.
Ja, ich wusste es tatsächlich nicht, weil ich lange kein Tarkov mehr gespielt habe. Und die haben die PvP-Lobbys jetzt nochmal gespalten. Und zwar zu den normalen Wipes. Und dann gibt es noch No-Wipe-Lobbys, also wo niemals ein Wipe passieren wird. Und die Spieler schreien tatsächlich auf, weil dieses Teilen, dieses Aufteilen dazu führt, dass die Lobbys leer sind. Es ist viel zu krass aufgeteilt, dass man sehr selten Spieler trifft oder lange Wartezeiten hat.
Oh, das ist super problematisch. Auf der einen Seite, warum machst du jetzt No-Wipes, also Lobbys, wo das jetzt so stattfindet, finde ich, ist ein falscher Weg. Ich finde, du solltest Wipes sind wichtig für diese Art von Gameplay. Mhm. Ich finde gut, wie es zum Beispiel bei Ark Raiders gelöst wurde, dass du so ein Incentive hast, warum du es machen solltest, damit du eben Bonis hast. Du kannst es sein lassen. Finde ich schwierig, um ehrlich zu sein. Aber das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist natürlich, dadurch, dass du verschiedene Modis anbietest, spaltest du definitiv deine Playlisten und deine Server. Ne? Das ist einfach faktisch so. Oh, ich weiß nicht, ob die sich damit einen guten Gefallen tun, weil du hast ja jetzt eben schon die PvE-Lobbys, Leute, die nur PvE zocken. Das ist ja auch in Ordnung, weil Leute, die PvE zocken, haben dann auch eher weniger Bock auf PvP. Ist okay, die sind quasi sowieso schon raus aus dieser Liste, mehr oder weniger. Aber du hast ja auch teilweise in Tarkov so schon Probleme gehabt, eine Lobby zu finden. 15 Minuten Ladezeiten waren ja nichts in dem Game. Ah, schwierig, ey. Aber ja, Tarkov hat für mich sowieso so ein Negativtrend, einfach, muss ich sagen.
Sehe ich genauso. Counter-Strike 2 hat eine sehr heftige Kernelementmechanik verändert. Und zwar ist es das Nachladen, das sie verändert haben. Bei Counter-Strike war es ja immer so, dass wenn du nachgeladen hast, die Munition, die in deinem Magazin war, zurückgewandert sind in deine Tasche sozusagen. Und das haben die geändert. Wenn du jetzt ein Magazin wegwirfst, ist es wie bei Tarkov so, dass dieses Magazin weg ist. Diese Kugeln fehlen dann. Und die haben im selben Zug die Munitionskapazitäten ebenfalls verringert. Beispiel, die Glock hatte damals 140 Schuss gehabt, jetzt hat sie nur noch 80 Schuss. Und das hat die ganze Kernmechanik von Counter-Strike viel, viel vorsichtiger gemacht, von diesem Pieken und Schießen weg zu dem, ja, mit der Munition haushalten, was ich interessant finde. Ob das einen neuen Twist in die ganze E-Sport-Szene dort reinbringt, ich bin gespannt. Von mir erstmal für diesen mutigen Versuch einen Daumen nach oben.
Finde ich geil. Cool. Also das bringt ja auch viel mehr Taktik rein. Ne? Du läufst da nicht mehr durch und ballerst da dein 600-Schuss-Magazin gefühlt, was du manchmal da hast, einfach so durch die Wände und hoffst, dass du jemanden triffst. Du musst taktisch spielen. Ne? Und dann, wenn du im falschen Moment nachlädst, dann ist halt die Munition weg. Finde ich cool. Finde ich ein cooler Schritt.
Voll.
Realistisch.
Ihr wisst es ja, es gibt keine News-Folge ohne Ubisoft-News. Deswegen kommen wir jetzt zum Ubisoft-Blog. Und zwar ist es so, das Studio Red Storm Entertainment, das Rainbow Six gemacht hat und lange, lange betreut hat, wurde von Ubisoft degradiert. Und das extrem. Die sind jetzt dazu angehalten worden. Fast. Die machen den IT-Support jetzt und sind für die Snowdrop-Engine verfügbar oder sollen die jetzt bearbeiten. Und das sind 105 Mitarbeiter, die mal eben so rausgenommen worden sind.
Krass. Ja gut, immerhin haben sie trotzdem noch einen Job, ne?
Ja, ich frage mich, wie es mit der IP denn aber läuft, ne?
Ja. Ja gut.
Von mir dazu erstmal einen Daumen nach unten. Ich glaube, da haben die sich nicht drüber gefreut. Wo sich aber viele drüber gefreut haben, denke ich, hoffe ich zumindest, dass Ubisoft jetzt offiziell Black Flag das Remake angekündigt hat. Und das wird Black Flag Resynced heißen.
Ja, das wird Ubisoft auch nicht mehr retten.
Nee.
Ja. Ubisoft ist vorbei. Die haben ja extra den alten Chef von Black Flag wieder zurückgeholt, den Chefentwickler. Mhm. Ich bin da gespannt. Wo es aber positiv ist, und hier ein kleiner Gruß an Willi, ich weiß, dass dich das interessiert, weil du es uns ja selber genannt hast, und zwar zu The Division 2. Den ersten Teil haben wir mit der Clique gespielt. Dort gibt es einen neuen All-Time-Player-Peak. Nach so vielen Jahren, das Spiel ist, glaube ich, schon 7 oder 8 Jahre lang draußen. Und das aufgrund der neuen Roadmap, die rausgebracht worden ist. Unter anderem mit Crossplay und alles, was dazugehört, wo viele Spieler wieder Bock haben, da reinzugehen. Meine Empfehlung, wenn ihr Bock auf sowas habt, ich glaube, das kostet jetzt irgendwie einen Zehner oder sowas. Also für ein Wochenende, für so einen freien Tag kann man sich das mal gönnen. Und vielleicht verliert ihr euch da drinnen, wer weiß. Daumen oben nach oben von mir.
Genau, schönes Gefühl, dass alte Games irgendwie dann doch nochmal so ein Hoch haben. Das ist toll.
Immer noch von Ubisoft.
Was, Ubisoft?
Ist immer noch von Ubisoft.
Achso, ja, es ist immer noch von Ubisoft, da hast du vollkommen recht. Ebenfalls eine News-Topic, die ich von Willi habe. Grüße an dich nochmal. Wenn ihr News habt, schreibt ihr gerne bei uns auf unseren Discord, kleine Werbung, dort rein. Die lese ich mir immer durch, ich sammle die zusammen und dann kriegt ihr auch in der Folge gerne einen Shoutout von uns. Willi hat nämlich noch reingeschrieben, dass Google jetzt an der KI ein bisschen geschraubt hat. Und die haben einen neuen Algorithmus entwickelt, einen hochkomplexen Algorithmus für deren KI, die Arbeitsspeicher einspart, die einiges an Arbeitsspeicher einspart, weil die selbst auch gemerkt haben, oh, der Arbeitsspeicher wird ziemlich teuer. Und das hat dazu geführt, dass ein bekannter RAM-Hersteller jetzt schon seine Preise um 100 Euro gesenkt hat. Und das ist ein positiver Trend für diese ganze Hardware-Branche. Für uns auch. Wir haben wieder einen kleinen Lichtblick, dass alles mal ein bisschen günstiger wird und wir uns mal wieder einen neuen PC leisten können. Von mir einen Daumen nach oben dafür.
Finde ich cool. 100%. Geiler Step.
Über die nächste Topic freue ich mich auch sehr. Da haben wir auch ausgiebig bei uns im Discord und in der Clique drüber gesprochen. Und zwar über Slay the Spire. Ein Deckbuilder, der mit dem ersten Teil schon sehr erfolgreich war, den ich mir rausgekramt habe, den hatte ich ewig schon in meiner Bibliothek gehabt, irgendwann mal PS Plus kostenlos bekommen, nie gespielt. Den habe ich jetzt gesuchtet, stundenlang gesuchtet, finde ich mega geil. Und Slay the Spire 2 ist am 5.3. in den Early Access gegangen und war sehr erfolgreich, was das angeht. Ist gar nicht so günstig, ich glaube, der kostet 20, 25 Euro oder sowas. Und der war so erfolgreich, das möchte ich einmal ein bisschen in Zahlen darstellen. Balatro hatte einen Peak gehabt zum Release innerhalb der ersten Woche von 44.000 Spielern. Slay the Spire 1 hatte einen Peak gehabt von 57.000 Spielern. Und Slay the Spire 2 hatte einen Peak gehabt in der ersten Woche von 575.000 Spielern. Und das ohne Konsolen, weil das ist ja nur auf Steam im Early Access draußen.
Krass.
Verrückt, das verrückt.
Sag mal, muss man sagen, Slay the Spire gibt es ja auch schon lange, ne? Das ist ja schon eine bekannte IP, dementsprechend freuen sich da auch super viele Leute drauf. Ich kann mir auch vorstellen, wenn mal ein Balatro 2 kommen sollte, was wahrscheinlich nicht der Fall ist, aber ich glaube, es wird an einem DLC gearbeitet. Wenn das mal kommt, bin ich gespannt, wie viele Leute da so peaken an Playern. Ja, aber geile Zahl, freut mich.
Ja, war 7 oder 8 Jahre in der Entwicklung, ist ja immer noch in der Entwicklung wegen dem Early Access. Und John hat schon richtig erklärt, ähnliche Zahlen hatte tatsächlich Silksong. Silksong hatte nur ein bisschen mehr. Ich glaube, die waren bei den 600.000 irgendwas. Genial.
Yep.
Meine pure Empfehlung, zockt es gerne. Die letzte Topic für heute muss natürlich eine Final Fantasy VII Remake Topic sein.
Hey. Hast du Johnny, irgendwas gehört, was ich nicht gehört habe?
Es ist kein Release oder ähnliches. Keine Sorge, Johnny, da muss ich dich leider enttäuschen. Aber ein bisschen Info streuen die ja die ganze Zeit, um uns am Ball zu halten, um den Hype auch hier zu schüren. Und zwar ist es so, dass jetzt bestätigt worden ist, hey, im nächsten DLC geht es nach Rocket Town. Ist ja logisch, geht ja von der Story aus auch dorthin weiter mit Sid. Aber es geht auch nach Wutai. Und Wutai war ja im Originalteil ein optionales Gebiet. Hier wird es kein optionales Gebiet sein. Und das finde ich schön, weil es ja mit, jetzt habe ich den Namen vergessen, Yuffie sowieso ein DLC gab, was sehr, sehr groß war, wo viel Fokus drauf gelegt worden ist. Und es ist auch bestätigt, es wird das Luftschiff geben. Wir werden die ganze Welt bereisen können. Am Ende des zweiten Teils gab es ja auch schon das Schiff, das viel damit gemacht hat. Und wie es in jedem Final Fantasy war, das Luftschiff kommt zurück. Ich freue mich drauf, ich hoffe, ich will endlich Zahlen, ich will Release-Dates sehen, ich will den Namen wissen von mir, aber dafür, dass die an uns denken, Daumen nach oben.
Ja, Mann,
Wäre das nicht heftig, wenn sie jetzt einfach sagen, der dritte Teil kommt nie?
Dann steigen wir aufs Dach.
Ich steige auf sämtliche Dächer, auf alle Dächer, die noch frei verfügbar sind.
Dann kommt Nintendo mit Klage.
Nintendo setzt Klage ein. Wir verklagen die USA, genau deswegen.
Das waren die News-Topic für heute.
Eine Menge.
Ja, das war eine Menge. Wir haben ein bisschen gebraucht, aber es hat sich auch in diesem einen Monat so viel angesammelt von der letzten zu dieser News-Folge. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Danke an euch Jungs, wir haben heute viel zu lachen gehabt.
Danke dir.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben. 5 Sterne auf Spotify. Erzählt es euren Freunden, euren Nachbarn, eurem Bäcker oder wem auch immer bei der Arbeit. Wenn ihr uns wirklich unterstützen wollt, könnt ihr uns für einen kleinen Obolusken den Peiniger auf Steady abonnieren, ja, und helft uns, diese ganzen Projekte wirklich auf die Beine zu stellen. Ich verweise auch hier noch ganz gerne mal auf unseren Discord. Da sind alle unsere Plattformen verlinkt, ob es YouTube ist, ob es Twitch ist. Die Jungs streamen morgen am Donnerstag, dem 2. April. Wir haben es ja schon gehört. Kommt gerne in den Stream rein, sagt mal Hallo, wir würden uns sehr drüber freuen. Danke an die ganzen Freunde, die uns jetzt schon unterstützen. Wir sehen euch. Ihr helft uns tatsächlich, alles das auf die Beine zu stellen. Die neuen Mikrofone, die wir uns geholt haben, mit denen wir noch ein bisschen kämpfen. Ihr habt es, glaube ich, in der letzten Folge gehört. Aber es geht bergauf, keine Sorge. Vielen Dank, dass ihr so lange dabei gewesen seid. Vielen Dank für die ganze Unterstützung.
Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag zum Stream. Wir starten gegen 17 Uhr. Also wer da Lust hat, morgen mit einzuschalten. 17 Uhr, seid dabei. Zombie-Geklatsche mit Leon ein paar Dropkicks verteilen, seine Axt schärfen und damit dann Leute nicht Leute töten, Zombies töten.
Nicht Leute töten.
Und ein Grund mehr, bei uns reinzugucken, im Gegensatz zu Netflix und Amazon Prime schalten wir keine Werbung.
Stimmt.
Noch nicht.
Noch nicht.
Noch nicht. Alles klar, Leute. Bis zum nächsten Mal.
Haut rein.
Ciao, ciao. Ciao.